Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer. Ebony and Ivory live together in perfect
harmony. Side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we? In der perfektesten aller Welten, da leben Schwarz und Weiß friedlich zusammen wie die Elfenbein- und Ebenholztasten auf dem Klavier. Ebony und Ivory, als Stevie Wonder und Paul McCartney 1982 diesen Song im Duett aufnahmen, da schien diese Utopie einen kurzen Moment wenigstens für die Popmusik Wirklichkeit zu werden. Oder nicht? Wie divers war und ist Pop? Gleich Thema hier im Kompressor. Herzlich willkommen. Eine neue Biografie über Ex-Kanzler Sebastian Kurz sorgt in Österreich für große Erheiterung bzw. Empörung gleichermaßen. Die Kritik zerreißt das Buch der Journalistin Judith Grohmann. Kurz ausführlich gebauchpinselt, schreibt zum Beispiel die Zeitung Der Kurier, und in den sozialen Medien wird vor allem der Vergleich zur Erotik-Buchreihe 50 Shades of Grey gezogen. In Wien bin ich jetzt mit Gerhard Ruiz verbunden. Der Autor und Musiker ist Leiter der österreichischen Interessengemeinschaft der Autorinnen und Autoren. Ich grüße Sie, Herr Ruiz.
Ja, hallo.
Lacht tatsächlich ganz Österreich oder würden Sie sagen, weite Teile des Landes weinen eher?
Das ist schwer einzuschätzen derzeit. Im Grunde genommen ist das alles nur keine Biografie. Das ist eine vielleicht in Österreich vertrautere Form als in Deutschland. Das ist die Fortsetzung des Heimatromans, und den konnte man schon immer nehmen, wie man wollte. Den konnte man heftig ablehnen oder in dem sozusagen konnte man verschwinden. Das Tragische daran ist, ich sehe ja die tragischen Seiten daran, das Tragische daran ist, dass das zu einer Biografie erklärt wird, was ganz und gar nicht der Fall ist.
Wir haben schon erwähnt, in den sozialen Medien werden vor allem Parallelen zu dem 50 Shades of Grey Bestseller gezogen. Da geht es ja darum, dass die Hauptfigur, eine Studentin, den reichen und mysteriösen Christian Grey kennenlernt. Und bestimmte Ähnlichkeiten sind durchaus zu erkennen, wenn wir mal kurz in den Text selbst reinlesen.
Zunächst erblickte ich nur eine Silhouette. Ist er es wirklich, dachte ich mir. Ich sah lediglich einen Teil eines Kopfes, doch der kam mir bekannt vor. Diese dunkelbraunen Haare, die streng nach hinten gekämmt waren, und die kleine spitze Nase, die aus seinem Gesicht hervorlachte. Der Mann, der hier lässig an der Türe lehnte, war fast 1,90 Meter groß und von merklich dünner Statur.
Das ist ja tatsächlich eine sehr seltsame Haltung, die Autorin hier an den Tag legt. Das Ganze nennt sich auch noch offiziell autorisiert.
Nein, es ist falsch etikettiert. Einerseits ist das einmal tatsächlich ein Roman, der sehr stark auch in der Nachfolge von Shades of Grey stilistisch angesiedelt ist, aber auch diese Heimatromanelemente hat, der auch den Kanzler mythisiert, also der ihn nicht mit an Fakten bindet, sondern der ihn entrückt in höhere Sphären. Das ist das eine. Das andere ist, also dass ein Roman keine Biografie sein kann. Und das zweite ist aber, dass das natürlich mit der Realität wenig zu tun hat, sondern eigentlich mit der Fortsetzung einer Erzählung, die ja schon Anfang 2018 begonnen hat. Der jüngste Kanzler, unglaublich talentiert und eloquent. Er hat ja nur die besten Attribute erhalten, und das setzt sich jetzt fort. Das heißt, es wird noch einmal eins draufgesetzt. Darum geht es ja. Man soll sich hier mit etwas auseinandersetzen, was eigentlich überhaupt nicht greifbar ist.
Das fängt ja bereits an mit dem ganz, ganz jungen Sebastian Kurz. Die Heldengeschichte beginnt wirklich schon in frühester Jugend.
Unterdessen entpuppte sich ihr Sohn als ein Baby, das auf der Überholspur fuhr. Die ersten kompletten Sätze sprach der kleine Sebastian Kurz bereits mit einem Jahr und stellte damit viele andere Kinder in den Schatten.
Herr Ruiz, in welcher Tradition steht so ein Text? Also gibt es Biografien von wichtigen Politikern, die ähnliche Schubladen bedienen?
Also das ist die Bildung einer heiligen Legende. Ja, das hat mit Politik gar nichts mehr zu tun. Das ist auch das Problem daran. Sozusagen, da wird einerseits entpolitisiert und andererseits mythisiert, und das wird so wenig greifbar. Und es beginnt ja schon damit, dass solche Biografien offenbar in Serie zu erscheinen. Sebastian Kurz Biografie, eine erste autorisierte, ist ja bereits Anfang 2018 erschienen. Eineinhalb Jahre später erscheint die offizielle Biografie. Das heißt, immer immer kürzeren Intervallen erscheinen Biografien und werden aber immer weniger sachbezogen. Und Biografie war doch etwas, wo man zumindest irgendwas bilanzieren hätte müssen, politisch etwas bilanzieren hätte müssen. Oder vielleicht ist es einmal ein großer Roman, in welcher Kategorie auch immer, aber eine Biografie kann das nicht sein.
Sagt der österreichische Autor und Musiker Gerhard Ruiß über die umstrittene Sebastian-Kurz-Biografie, die dieser Tage in Österreich für Erheiterung und Empörung gleichermaßen sorgt. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Ja, gerne.
In wenigen Tagen beginnt das Hamburger Reeperbahn-Festival. Dort wird in diesem Jahr Aida Berhenejad mit dem Preis für den besten deutschsprachigen musikjournalistischen Beitrag des Jahres ausgezeichnet. Unter dem Titel Ain't I Human ist ihre wütende Anklage über Ungleichbehandlung im Pop erstmals erschienen. Und zwar online im Kaputt-Magazin für Insolvenz und Pop. Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen im Kompressor, Aida Berhenejad.
Vielen Dank und ich freue mich sehr, hier zu sein.
Sie machen in Ihrem Artikel sehr, sehr eindrucksvoll deutlich, wie sehr linker Anspruch und Wirklichkeit in Pop auseinandergehen. An welcher Stelle wurde Ihnen das erstmals besonders deutlich oder an welcher Stelle ist Ihnen möglicherweise auch wirklich der Kragen geplatzt?
Ich würde sagen, das war für mich auf jeden Fall ein gradueller Prozess, der aber auch viel mit meiner wissenschaftlichen Tätigkeit zu tun hat. Ich promoviere auch. Und habe einen Master im Ausland gemacht, wo ich mich sehr viel mit postkolonialer Theorie und so auseinandergesetzt habe. Und es fällt einem nicht plötzlich wie Schuppen von den Augen, sondern Stück für Stück über die Jahre hinweg, sodass ich die Theorien, die ich im Elfenbeinturm quasi gelernt habe, irgendwann angefangen habe, auch auf meine Arbeit als Musikjournalistin zu beziehen.
Und da gibt es zahlreiche Beispiele in der Musikgeschichte, wo also zunächst mal Männer völlig zu Unrecht Frauen in den Schatten gestellt haben. Ich habe in Ihrem Artikel gelesen über Chuck Berry, der im Grunde den Ruhm abgegriffen hat, den eigentlich eine Dame namens Rosetta Tharpe hätte bekommen müssen. Wer war diese Rosetta Tharpe?
Ja, es ist eine sehr interessante Persönlichkeit, über die man heute wieder spricht, weil sie vor wenigen Jahren in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen wurde, mit mehreren Dekaden Verspätung. Gemeinhin wird gesagt, dass sie quasi diese Verzerrung der E-Gitarre als Praktik quasi erfunden hat und dadurch Chuck Berry und Little Richard inspiriert hat und die wiederum ja stark Elvis inspiriert haben. Es ist also wie so eine Kette des voneinander inspiriert werden oder appropriierens, ohne angemessen auch Respekt zu zollen.
Stichwort Elvis ist auch gut, der als weißer Rock'n'Roller ist eben wirklich in die Annalen eingegangen. Schwarze Rock'n'Rollerinnen und Rock'n'Roller maximal in der Versenkung oder wenigstens viel zu häufig. Ein großes Phänomen, dem Sie sich widmen, auch in diesem Artikel, das ist die sogenannte Intersektionalität im Pop, also die Mehrfachdiskriminierung. Können Sie uns dafür ein, zwei Beispiele nennen?
Also erstmal, Intersektionalität ist ein Begriff, der aus der Wissenschaft kommt, wurde geprägt von einer afroamerikanischen Juraprofessorin und Aktivistin, der nicht nur Mehrfachdiskriminierung bezeichnet, sondern eher die Verschränkung verschiedener Formen von Diskriminierung entlang den Achsen Alter, Geschlecht, rassische Zuschreibung und so weiter. Im Pop gibt es da natürlich wahnsinnig viele Beispiele, wo sich zeigt, dass ja, Frauen werden diskriminiert und ja, Menschen anderer Hautfarbe oder rassischen Zuschreibung werden diskriminiert, aber wenn das beides zusammenkommt oder dann noch Aspekte wie Alter, Sexualität, sexuelle Orientierung zusammenkommen, dann wird es halt richtig kompliziert. Und die Form von Diskriminierung ist nochmal anders, als es Diskriminierung nur in großen Anführungszeichen auf Basis von Geschlecht oder Hautfarbe wäre. Ein Beispiel ist zum Beispiel Nicki Minaj. 2015 hatte sie ihren vielleicht größten Hit, Anaconda. Man kann dazu stehen, wie man möchte. Aber zweifellos war es einfach ein kultureller Moment, wenn man so will. Der Song wurde tausendfach gecovert, satirisch auseinandergenommen, in Memes verwurstet. Und dennoch wurde sie nicht als beste Choreografie oder bestes Video ausgezeichnet. Und sie hat sich auch dagegen zur Wehr gesetzt und das verbalisiert. Und es wurde kaum aufgenommen. Es wurde als wütende schwarze Frau aufgenommen. Aber dabei hat sie sich darauf bezogen, ja, ihre Kunst als schwarze Frau, in der sie auch in diesem Video, zumindest Musikvideo, ihre Sexualität offen und selbstbestimmt zu einem gewissen Grad präsentiert, wird nicht ernst genommen und wird marginalisiert.
Wir können mal kurz reinhören in den Song. My Anaconda don't, my Anaconda don't want none unless you got buns, hun. Oh my gosh, look at her butt. Und wir sehen da, Sie sagen bereits, also wirklich sensationell gut durchchoreografiert, vor allen Dingen diese Tanzszenen, in der das sogenannte Twerking eine ganz große Rolle spielt. Also ja, man könnte ganz profan sagen, das Arschwackeln auf höchstem Niveau. Das ist doch erstmal aber optisch was, was auch im Grunde alte Klischees von weiblicher Sexualität voll bedient, oder sind es die Körperbilder selbst, die vielleicht nicht so konform sind, wie erfolgreichere Taylor Swifts oder so das praktizieren?
Ja, zweifellos. Nicki Minaj hat ja auch selber damals getweetet, würde mein Körper anders aussehen oder würden die Körper, die ich in dem Video präsentiere, anders aussehen, wären wir zweifellos das Video des Jahres. Es ist ein anderes Körperbild, es sind eben nicht der schmale Normkörper, normschöne Körper, sondern Körper, die anders aussehen.
Also ich persönlich finde ja, wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde die ja sagenhaft gut aussehen, diese Körper. Die sind jetzt nicht vielleicht Gazellen gleich, aber ich hatte gedacht, genau diese Körper entsprechen eigentlich auch schon wieder dem aktuellen Schönheitssymbol, was ja nämlich auch gar nicht mehr so furchtbar schmal ist, oder?
Das stimmt, aber es sind auch wie gefotoshoppte Körper, die ganz unrealistisch mittlerweile aussehen, die super schmal sind, aber gleichzeitig große Gesäße, fast schon übertriebene sekundäre Geschlechtsmerkmale aufzeigen, gleichzeitig aber perfekte Haut. Mittlerweile gibt es Make-up für den Rest des Körpers außerhalb des Gesichts. Aber die Personen und Frauen, die damit Profit machen, die dafür gelobt werden, sind oftmals nicht zugehörig den ethnischen Gruppen, wo bestimmte Praktiken und bestimmte Körperbilder originär herkommen. Vor allem eben der afroamerikanischen Bevölkerung oder der Latino-Bevölkerung in den USA. Da ist das Beispiel von Frisuren, wo weiße Frauen, die Cornrows und Locks tragen, dafür gelobt werden, als Innovatorinnen in den Modemagazinen dargestellt werden. Aber das sind ja traditionell afrikanische bzw. afroamerikanische Frisuren, die eine Notwendigkeit haben. Und es wäre ja nicht schlimm, sich davon inspirieren zu lassen, aber diese oft weißen Personen dann als Innovatorin darzustellen, das ist schwierig. Zumal gleichzeitig afroamerikanische Menschen, Personen diskriminiert werden für diese Frisuren, wenn sie sie selbst tragen. Sie haben Probleme dabei, Jobs zu finden. Es wird ihnen verboten, diese Frisuren bei der Arbeit zu tragen. Und da sehen wir ein ganz großes Ungleichgewicht. Und da sehen wir sehr klar diese Achse, an der die Diskriminierung verläuft und wo sie sich überkreuzt und stärker wird.
Wie könnte aber diese Form der Diskriminierung bekämpft werden? Oder anders gefragt, liegt es vor allen Dingen an den immer noch falschen Bildern in unseren Köpfen? Liegt es an wirtschaftlichen Erwägungen? Also hat es mit dem schnöden Geld zu tun? Wo wären die Hauptstellschrauben? Was denken Sie?
Auch da würde ich wieder sagen, es ist leider alles, oder auch Gott sei Dank, kommt auf den Standpunkt an, immer komplizierter. Es ist nicht nur das, ich würde nicht sagen falsche, sondern veraltete Bild im Kopf. Und es ist nicht nur das Kapital, sondern es greift alles aneinander. Und ich glaube fest daran, dass es eben kein Luxus für eine Gesellschaft ist, sich mit so unangenehmen Dingen wie Diskriminierung und intersektionaler Diskriminierung auseinanderzusetzen, sondern unglaublich wichtig für uns. Wir können nur frei sein, wenn alle frei sind. Und da muss an ganz vielem gedreht werden. Es braucht Kapital, es müssen Leute gefördert werden, die eben es schwerer haben, in den Strukturen, die wir haben, nach vorne zu kommen. Gleichzeitig ist es auch die Aufgabe jedes Einzelnen, seine Perspektiven zu öffnen und die Bilder, die wir im Kopf haben, auch die tradierten Bilder, die wir über Generationen mit uns tragen, aktiv zu verändern.
An den Anfang Ihres Artikels stellen Sie die Band Bikini Kill. Das sind echte Vorreiterinnen, die Anfang der 90er Jahre als Teil der sogenannten Riot Girls Bewegung den Kampf gegen männliche Dominanz im Pop wirklich angetreten sind. Und damals gab es noch kein Internet. Welche Rolle spielt Social Media im Kampf gegen die Ungleichheit im Pop heute?
Ich glaube, es ist ein zweischneidiges Schwert. Es ist zum einen, wenn ich auf Twitter bin, glaube ich, die Welt geht unter. Es ist zur Waffe geworden, um progressive Ideen niederzumachen. Gleichzeitig ist Social Media auch immer mehr der Ort, wo man sich eben vernetzen kann, wo man zusammenfinden kann. Und ich bin jetzt 30 und ich merke, ich sehe schon einen Unterschied zwischen mir und Menschen, die einfach nur einige wenige Jahre jünger sind, zum Beispiel auf Instagram, einem Medium, was oft als das Klischee für die immer weiter schreitendere Oberflächlichkeit unserer Gesellschaft gesehen wird, gleichzeitig bildet sich dort für eine neue Generation von Menschen politische Meinungsbildung heraus. Da finden sich Gruppen zusammen. Und ich glaube, Social Media ist auf jeden Fall eine Chance. Es hat wahnsinnig große Nachteile. Es hat ein großes Gefahrenpotenzial für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Gleichzeitig kann dort eine Nische entstehen, können Netzwerke entstehen, die vorher sehr viel schwieriger waren. Zu Bikini-Kills-Zeiten musste man wissen, wo man, wen man anschreibt und wie man Geld überweist, einen Check per Post verschicken, um ein Zine zu bekommen, wo man drüber lernen kann, dass es White Girl gibt. Heute geht das auch übers Internet und auch Bikini Kill sind selbst auf Instagram zu sehen. Ich war kürzlich auf dem Konzert, auf einem der Reunion-Konzerte in London und es war unfassbar zu sehen, wie viele Frauen im Publikum und Non-Binary-Menschen mein Alter hatten oder sogar jünger waren, wesentlich jünger waren. Menschen, die geboren wurden vielleicht, als Bikini Kill sich auflösten, Ende der 90er, Anfang der 2000er. Und ohne Social Media und ohne das Internet und ohne Guitar Hero, dieses Spiel für die Videokonsole, wo Rebel Girl drauf ist, man es nachspielen kann, hätten diese jungen Frauen wahrscheinlich nie von White Girl mitbekommen, würden nicht beim Konzert stehen und würden nicht als stolze Feministin sozialisiert werden.
Die Popjournalistin Aida Bachanejad über Ungleichheit und Intersektionalität im Jahr 2019 im Pop. Ihr preisgekrönter Artikel Ain't I a Human finden Sie auf der ohnehin sehr lesbaren Seite des Online-Magazins Kaput. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Heike Bredohl.
Bei Aufräumarbeiten im Kunstdepot des nordrhein-westfälischen Landtags hat eine Kunsthistorikerin Bilder der Expressionisten Walter Ofay und Christian Rohls wiederentdeckt. Die beiden Ölgemälde von Ofay, ein Früchtestillleben und eine bunte Landschaft mit Wolken, wurden restauriert. Sie sollen Ende September erstmals seit langem wieder öffentlich präsentiert werden. Der Landtag hatte die Werke bereits im Jahr 1949 angekauft. Die Bilder von Rohls wurden an das Kunsthaus NRW Kornelie Münster in Aachen ausgeliehen. Ofay gehörte zu den wichtigsten Malern des rheinischen Expressionismus. Rohls zählte zum Kreis der westfälischen Expressionisten und lebte in Hagen. Die Kunstsammlung des Landtags umfasst rund 600 Werke. Hochkarätige Arbeiten von Günter Uecker, Otto Piene, Jörg Immendorf oder Ewald Mataré sind im Landtagsgebäude ausgestellt. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hat die Stadt Bonn wegen der laufenden Sanierung der 60 Jahre alten Beethovenhalle kritisiert. Die Baukosten sind von geplanten 60 Millionen Euro auf ca. 160 Millionen Euro gestiegen. Dietmar Dörner.
Die Stadt hätte gründlicher und längerfristiger planen können, so die Kritik. Zudem seien wichtige Faktoren wie zum Beispiel der Baugrund zu spät geprüft worden. Die Halle steht teilweise auf den Trümmern eines alten Krankenhauses mit sehr vielen Hohlräumen. Das war aber erst während der laufenden Sanierung entdeckt worden. Durch die Schwierigkeiten bei der Sanierung verzögert sich die Fertigstellung um mehrere Jahre. Auch die Feierlichkeiten zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven, dem berühmtesten Bonner, können im kommenden Jahr nicht in der Beethovenhalle stattfinden.
Die Augsburger Fuggerei eröffnet am kommenden Sonntag zwei neue Museen. Das teilte die Fuggersche Stiftungsadministration in Augsburg mit. Demnach erzählen die Museen von den Lebensgeschichten der Bewohner der ältesten Sozialsiedlung der Welt und vom Wandel der Bedürftigkeit. Die Fuggerei bietet seit fast 500 Jahren bedürftigen Augsburgern katholischen Glaubens für 88 Cent pro Jahr plus Nebenkosten und täglich drei Gebeten eine bezahlbare Wohnung. Heute leben rund 150 Menschen jeden Alters dort.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Heute mit Gesa Ufer. Tilly Walden ist mit ihren 23 Jahren ein echter Shootingstar in der amerikanischen Comic-Szene. Sie hat diverse Bände in nur wenigen Jahren gezeichnet, darunter den preisgekrönten stark autobiografischen Band Pirouetten. Das ist eine Art Coming-out-Geschichte einer Eiskunstläuferin. Und jetzt ist ganz frisch erschienen Tilly Waldens neuer Band West West Texas über eine geheimnisvolle Katze, zwei queere Frauen und einen Roadtrip, der es in sich hat. Der Kulturjournalist Stefan Mesch Fisch hat sich den Band genauer angesehen. Herzlich willkommen im Kompressor.
Hallo.
Was hat es mit diesem Titel auf sich und worum geht es ungefähr in dem Band?
Also Tilly Walden war tatsächlich selbst Auskunftsläuferin und hat das dann irgendwann aufgegeben. Und das war in Texas. Das heißt, sie kennt Texas relativ gut. Und Texas im Januar ist nochmal ganz anders, weil es wirklich kalt ist und eine ganz interessante Geografie hat und so weiter. Und es geht jetzt um eine Frau, die von zu Hause wegläuft. Die ist 18 und die hält es nicht mehr aus, weil ihr in der Familie sexuelle Gewalt passiert ist. Und es geht um eine ältere Frau, bei der sie im Auto landet. Die ist 28, Mechanikerin. Beide sind lesbisch. Und es ist wie so ein Role Model für sie. Und sie fahren jetzt zusammen los. Eigentlich möchte die ältere Frau nur eine Verwandte besuchen, aber ihnen läuft eine Katze zu und die Katze hat am Hals an diesem Ding so eine Plakette und da steht West Texas drauf. Das heißt, irgendein Ort namens West in West Texas, von dem aber der auf keiner Karte zu finden ist. Und sie suchen jetzt diesen geheimnisvollen, magischen Ort.
Mhm. Diesen Zeichenstil von Tilly Walden, den kann man, ja, ich weiß gar nicht, womit vergleichen. In welcher Tradition sehen Sie sie? Also was bewirkt diese Ästhetik?
Sie wurde gefragt, was ihre Tradition ist und sie hat gesagt, sie hat keine. Aber das finde ich ein bisschen, da macht sie sich ein bisschen zu einfach. Ich muss immer an Hayao Miyazaki denken, also der Mann, den wir hier vor allem so als Heidi-Charakterdesigner kannten, aber der auch diese viel anspruchsvolleren Anime-Filme machte. Dann auf jeden Fall so Shoujo-Mangas aus den 70er Jahren. Das heißt, wenn einer Figur das Herz bricht, sieht man im Hintergrund so Blüten oder so. Das kann alles sehr surreal werden und dann so eine junge, sehr pastellige Ästhetik. Also einfach, wenn man so an so softe Farben denkt und so, also was 17-Jährige heute cool finden. Das ist so ihr Look.
Apropos, Tilly Walden selbst ist erst 23, viele ihrer Protagonistinnen noch weit jünger. Ist das dann automatisch ein Comic, wo Sie sagen würden, ja, eigentlich auch für Kinder und Jugendliche geeignet, eigentlich ein Jugendbuch streng genommen?
Ja, also es ist sehr, wenn ich das mit 13 gelesen hätte, bei diesen ganzen queeren Figuren, hätte ich gesagt, cool, das ist irgendwie empowernd. Auch die sexuelle Gewalt ist zwar ein Thema, aber es ist jetzt überhaupt kein sehr krasser oder traumatischer Ding. Es ist alles sehr fluffig und schön. Auch beim Zeichenstil, es sieht manchmal aus wie das lustige Taschenbuch. Das Auto, in dem die rumfahren, hat so eine ähnliche Form wie das von Donald Duck. Also ich habe irgendwie instant gute Laune, wenn ich es lese. Aber gleichzeitig sind es relativ anspruchsvolle und komplexe Comics, die einfach jeder lesen muss. Und halt vor allem auch, oder sollte, vor allem auch, ich sage zum Beispiel als Mann, der jetzt, also es ist einfach schön, in diese Lebenswelten reinzugucken und da was mitzunehmen. Also bitte nicht der Lesben-Comic nur für die Lesben, ganz im Gegenteil. Mhm.
Jetzt hat dieser Band schlanke 320 Seiten, aber Sie finden ihn besonders einsteigerfreundlich, eher um Tilly Waldens Werk näher kennenzulernen oder vielleicht wirklich um das Medium Comic für sich zu entdecken?
Beides. Also sie hat noch einen künstlerisch viel anspruchsvolleren Comic, den gibt es gratis im Netz, der heißt On a Sunbeam, den kann ich jedem empfehlen, weil der einfach viel halt komplexer erzählt ist, mehrere Zeitebenen, bla blub. Aber wenn man so mal wieder sehen will, wie komplexe Gefühle in ganz einfachen Bildern und in klarer Sprache transportiert werden können, dann ist West Texas einfach ein wunderbarer Einsteiger-Comic.
Nun hat 2018 Tilly Walden ja diesen begehrten Eisner Award als beste Comic-Newcomerin gewonnen. Was ist denn so neu, so besonders an ihrem Blick und an ihren Büchern?
Was mich so beschäftigt, oder es gibt eine Szene, über die ich einfach gerade, seit ich das gelesen habe, nicht aufhören kann zu reden. Die junge Lesbe, die 18-Jährige, sagt, sie ist mit 6 Mal auf einen Baum geklettert, der vor ihrem Haus stand und kam dann nicht mehr runter. Aber sie hat sich da oben dann auch in der Krone ganz wohl gefühlt und ihr Vater stand zufälligerweise unten im Garten. Und dann dachte sie, okay, sie lässt sich jetzt einfach fallen, er kann sie ja auffangen. Und sie hat aber nichts gesagt, das heißt, die plumpste einfach runter und hat sich den Arm gebrochen. Und dann sagt die andere, also die 28-jährige lebenserfahrene Frau, ja, das ist ja furchtbar, warum hat er dich denn nicht gefangen? Und ich bin jemand, keine Ahnung, ich werde gerade im Radio bezahlt, um meine Meinung zu äußern. Das heißt, ich bin irgendwie laut und selbstbewusst und höre mich gerne reden. Und das ist ja was, das in unserer Kultur unglaublich belohnt wird. Dieses setz dich durch, Kapitalismus, sei ein Selbstdarsteller. Und diese Comics sind aber halt nicht für die Rampensäue, sondern das ist dieses Ideal von ich bin soft, ich bin scheu, ich brauche eine Weile, um Vertrauen zu fassen und so weiter. Und darum geht es. Das heißt, man hat ganz viele queere Frauen, die sich diesem Wettbewerb und so überhaupt nicht öffnen, sondern zueinander ihre, also da kommt überhaupt niemand vor, der aussieht wie ich, der ist wie ich, der tönt wie ich, sondern es geht einfach um dieses Empowerment und um diese Selbstfindung von sehr soften, scheuen, queeren Stimmen. Und das finde ich super wichtig, weil ich da total viel lerne.
Stefan Mesch über den neuen Comicband West Texas von Tilly Walden, übersetzt von Barbara König und erschienen im Reprodukt Verlag. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung.
Gerne.
Harvey Weinstein war Mogul, Visionär, Tyrann, einer der mächtigsten Männer Hollywoods auf jeden Fall. Heute steht sein Name vor allem für Belästigung und Erpressung, für sexuelle Übergriffe, Körperverletzung, Vergewaltigung. Eine Serie auf dem amerikanischen Bezahlkanal Hulu zeigt jetzt eine Dokumentation über Aufstieg und Untergang des Harvey Weinstein. Unsere Korrespondentin Katharina Wilm hat Untouchable für uns gesehen.
Es ist das Schweigen. Die Blicke, die durch den Raum gehen, die Lippen, die aufeinander gepresst werden, diese Momente, in denen nichts gesprochen, aber trotzdem viel gesagt wird, die Dokumentation sehr stark machen. Ein halbes Dutzend Frauen schildern in Untouchable ihre Erfahrungen, die sie mit Harvey Weinstein gemacht haben. Eine von ihnen ist Hope D'Amore. Sie erzählt, wie sie Ende der 70er Jahre mit Harvey Weinstein verreist ist, für ihn arbeiten wollte. Auf der Geschäftsreise heißt es dann von ihm, es sei nur ein Zimmer für beide gebucht worden. Sie übernachtet also mit ihm im gleichen Hotelzimmer.
Suddenly Harvey gets into bed naked next to me. And I said, you know, something, you know, just Harvey. And I just pushed him away.
Harvey kommt zu mir ins Bett, er ist nackt. Ich sage Harvey und schubse ihn weg. Er versucht zu verhandeln. Willst du mich zum Feind haben, wegen 5 Minuten deiner Zeit?
Make me an enemy for 5 minutes of your time.
Er ist riesig. Ich weiß nicht, wie ich es erklären kann. Aber ich dachte, wenn ich die Klappe halte, dann ist es in ein paar Minuten vorbei.
Die Frauen in Untouchable berichten fast immer das Gleiche. Wie sie auf Hotelzimmer oder in Büros gelockt oder geordert werden. Wie sie sich in einer Situation wiederfinden, aus der sie nicht wissen, wie sie herauskommen sollen.
Er sagte, du weißt, ich kann deine Karriere machen. Or I can break your career. I can make it where you will never work in this business again.
Ich kann dir eine Karriere verschaffen oder ich kann sie verhindern, habe Harvey Weinstein der Schauspielerin Nanette Klatt gesagt, als diese sich weigerte, ihm beim Casting ihre Brüste zu zeigen. Die mutmaßlichen Opfer sind durchaus mutig, dass sie sich mit ihrer Geschichte und ihrem Gesicht vor die Kamera trauen. Denn immer wieder müssen sie sich den gleichen Fragen stellen. Warum habt ihr so lange gewartet, bis die Vorwürfe artikuliert wurden? Oder warum habt ihr nicht einfach Nein gesagt? Dabei schwingt der Vorwurf mit, dass sie doch letztlich von den sexuellen Diensten an Harvey Weinstein profitiert hätten. Mit Geld, interessanten Rollen, eben einer Karriere. Dass es so einfach nicht ist, darauf verweisen nicht nur Psychologen und Opfervertreter immer wieder.
The freeze thing kicks in, like you just want it to be over and you don't want to be, you're worried you're gonna get hurt.
Das Einfrieren beginnt, so benennt Schauspielerin Kate Lee Delaney die Situation, die sie mit Weinstein erlebt hat. Die Stärke der Dokumentation liegt darin, dass die Frauen Zeit haben, sich zu erklären. Dass es manchmal ein Abwägen sein kann zwischen physischer Versehrtheit, weil die Frauen Angst haben, dass Weinstein ihnen weitere Gewalt antun könnte, und der Angst, einen mächtigen Mann auf Dauer zu verärgern. Gezeigt wird auch die Scham, die mutmaßlichen Taten bei den Frauen auch nach Jahrzehnten hervorruft.
So I just froze. I definitely went somewhere else.
Es wäre einfach, nun Harvey Weinstein als Monster darzustellen, der allein für diese Taten verantwortlich sein könnte. Doch die Qualität dieser Dokumentation ist es auch, dass sie versucht zu erklären, wie solche mutmaßlichen Missbrauchstaten jahrzehntelang nicht an die Öffentlichkeit gelangen konnten.
By keeping quiet, I believe you're also complicit. Why would you do that? Money.
Jeder, der Bescheid wusste, hat sich mitschuldig gemacht. Warum macht man so etwas? Es ist das Geld, sagt die ehemalige Mitarbeiterin Weinsteins, Kathy DeClassis.
Keep everything the way it is. Don't rock the boat, because everybody's getting a piece of it.
Bleib still, stör ja den Frieden nicht, denn jeder bekommt hier ein Stück ab, sagt sie. Der Film zeigt auch den Aufstieg Harvey Weinsteins. Weggefährten, ehemalige Mitarbeiter schwärmen von dem Mann, der in Hollywood eine Zeit lang einer der einflussreichsten Produzenten war.
My life is better for having worked with Harvey Weinstein.
Mein Leben ist besser, weil ich mit Harvey Weinstein zusammengearbeitet habe, sagt etwa Filmproduzent Jack Lechner. Tatsächlich war das von den Weinstein-Brüdern gegründete Studio Miramax in den 80er und 90er Jahren nicht nur kommerziell erfolgreich. Viele Independent-Produktionen, die sonst nirgendwo in Hollywood eine Chance auf Finanzierung gehabt hätten, wurden durch die Weinsteins ermöglicht. Und sie gewannen jede Menge Oscars. Doch genau durch diesen Erfolg wurde wahrscheinlich gleichsam ein System geboren, in dem Harvey Weinstein unantastbar, eben untouchable sein konnte.
Sagt Katharina Wilhelm über die Harvey Weinstein-Dokumentation Untouchable, die bisher nur über den amerikanischen Streamingdienst Hulu zu sehen ist.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.